dass Jona wieder eine Chance bekam, ein zweites Mal er nochmal den Auftrag empfing, das war nicht vorauszusehen. Ich sage nochmal, es hätte auch ganz anders kommen können. Es gibt keinen Garantieschein, dass Gott uns nicht laufen lassen kann. Ich würde nicht der Meinung sein, die gewisse gläubige Menschen haben, dass etwa ein bekehrter Mann nicht verloren gehen könne. Natürlich kann man auch verloren gehen, wenn man wiedergeboren ist. Aber meine Meinung ist nach der Bibel, dass es schwer ist, verloren zu gehen. Gott läuft immer erst hinter uns her. Er sucht das Verlorene immer wieder zurückzubringen. Aber es kann auch anders sein. Und diese Frage liegt in einer Antinomie und ist für uns nicht lösbar. Genauso wie es unnütz ist, wenn man die Prädestination auf die Spitze treibt und da Erklärungen sucht, die im Letzten nicht zureichen. Es gibt gewisse Dinge, die müssen wir zurückstellen und die müssen wir ausklammern, bis wir einmal am Ziele sind. Etwa auch, warum, eine Frage, die mich oft erreicht, warum lässt Gott das Böse zu, warum vernichtet er den Teufel nicht oder so ähnliche Fragen. Nicht im Letzten gibt es darauf keine Antwort für mich. Sondern da müssen, die müssen wir zurückstellen. Da kann man nur vorläufige Antworten geben. Also, das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Jona. Nicht ein Menschenwort, sondern das Wort des Herrn. Er fand wieder zurück. Die drei Tage im Bauch des Fisches, die drei Tage hatten ihn an die Grenze der Ohnmacht gestellt. Und da, wo man in der Ohnmacht steht, steht man der Vollmacht am nächsten. Wir haben keine Entschuldigung. Nicht Ninive ist Hamburg St. Pauli. Nicht alles das eingeschlossen. Da, wo die Finsternis herrscht, da, wo man das Eigenleben lebt, da, wo man den Bezug zu Gott verloren hat. Und hier liegt unser Auftrag und unsere Sendung. Und wir dürfen nicht ausweichen. Wir sollten jeden Tag neu fragen. Jeder Tag in unserem Leben ist verloren, wo wir nicht nach Ninive gegangen sind, wo wir nicht irgendeinem Menschen, der in Ninive wohnt, begegnet sind und ihm irgendwie auch vielleicht ein Wort, ein geschenktes Wort, in Auftrag sagen können. Nicht nach Ninive kannst du nicht im eigenen hingehen. Was Jona entdeckt hatte, was man nur findet in den drei Tagen, das heißt, in den drei Tagen, wo Gott die Achse der Welt herumgeworfen hat, im Kreuz Auferstehung Christi, in den drei Tagen, wo wir da unterm Kreuz unser eigenes Geheimnis mit Sünde und Schuld verlieren können und das geschenkte Geheimnis mit Christus, mit dem Auferstandenen finden können. Nicht, wenn wir diese drei Tage entdeckt haben als Mitte unseres Lebens, diesen neuen Bezug aus der Einsamkeit in die Gemeinsamkeit mit Jesus gefunden haben, wenn ich sage, dann sind wir fähig, nach Ninive zu gehen. Dann stehen wir im Anstoß einer ewigen Bewegung. Und dieser Weg ist dann verheißungsvoll. Denn das ist dann ein Weg aus Vollmacht. Es ist die ganze Armut der Kirche und der Gemeinde Jesu ja immer wieder, und das ist dann auch ihre Schuld, wenn sie nicht Vollmacht hat, durch eigene Schuld. Vollmacht im Griechischen heißt exousia. Und das kommt her von exeina, nicht, wenn man Griechisch kann, nicht, das heißt aus den eigenen herausgehen. Vollmacht habe ich also nie im eigenen. Und hier liegt wieder eine Antinomie, wenn wir jetzt nach der Vollmacht fragen wollen. Denn ohne Vollmacht nach Ninive gehen, ist ein Witz. Wenn du Pastor werden willst, wenn du eine Botschaft sagen willst aus dem eigenen, dann bleib ruhig zu Hause. Denn je näher wir dem Ende der Welt kommen, umso dämonisch dicker werden die Wände dieser Welt. Und da kann man nur kapitulieren vor diesen Wänden. Da läuft man weg, da hat man kein Durchstehvermögen. Vollmacht heißt aus dem eigenen heraus sein. Also, ich will es mal ganz massiv sagen. Kämmerer hat Vollmacht, wenn der Kämmerer aus dem Kämmerer heraus ist. Ist doch ein Widerspruch, nicht? Versteht ihr? Nämlich der Kämmer steht dem Kämmer am meisten im Wege. Nein, das stimmt schon. Nämlich der ungebrochene Kämmer. Der Kämmer, der keine Vollmacht hat. Der Kämmer, der wie so ein Stehaufmännchen immer sich selbst sucht, nicht? Der immer seine Ehre sucht, seine Eitelkeit, sein Image. Der immer Krillingen aus dem eigenen Baum will. Dieser Kämmer steht der Vollmacht entgegen, nicht? Und hier liegt die große Gefahr in deinem und meinem Leben, dass wir nicht genügend beachten, dass der Angriff Gottes immer nicht zunächst nach Ninive geht, sondern zunächst immer gegen uns selbst geht, nämlich gegen das ungebrochene Ich in uns, nämlich das falsche Wollen, das Eigenwollen, nicht? Das eigene Wollen schafft keine Frucht, keine Bekehrung. Wir können nie aus dem eigenen den anderen erreichen, anders gesprochen. Ich darf den anderen nie zum Objekt meiner Seelsorge machen. Wenn ich das versuche, dann bin ich sofort, ist meine ganze Predigt im Eimer. Denn wenn ich das versuchen will, den anderen zu erreichen, und ich denke, jetzt habe ich die Denkkategorie, jetzt habe ich die Theologie, jetzt, ja, das habe ich früher auch geglaubt, als ich 8 Semester oder 5 Semester Theologie studiert hatte. Im Geheimen habe ich gedacht, als ich auf den Kanzel kam, naja, was die anderen nicht erreicht haben, nicht, wenn ich komme, nicht, mit Heinrich Kämmer beginnt das große kirchengeschichtliche Jahrhundert, nicht, so ungefähr, nicht wahr, so ein Fimmel hat man, nicht. Ich habe gestern da mit 7, 8 Oberkirchenräte zusammengesessen, nicht, und wir haben da auch drüber gesprochen, und ich sage, ich lasse mich von so einem Haufen Oberkirchenräte nicht imponieren, nicht, sondern ich habe ganz genau ihnen erklärt, was unsere Herzensmeinung und unser Auftrag in Krelingen ist. Und dass wir uns da blitzwenig kümmern, um das, was da an den in landskirchlichen Gremien da herausgebrütet wird, in den Eiern, auf denen man da brütet, und die meistens oder sehr oft faule Eier sind, nicht? Wo nicht viel bei rauskommt, nicht? Nicht? Und ich habe Gott gedankt, dass ich in so einem Beamten-Silo nicht sitzen brauche, nicht? Sondern hier auf freier Wildbahn noch mich bewegen darf, nicht? Viel schöner. Und aber das hindert nicht, und das haben wir dann auch abgegrenzt, und da waren wir uns einig, dass die Kirche aus einer Pluralität, da habe ich zugestimmt, nicht rauskommt, die Volkskirche, und wir das auch bejahen. Aber was wir nicht bejahen, und da hat der Präsident mir zugestimmt, ist der Pluralismus, nicht? Den bejahen wir nicht, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, was damit gemeint ist. Aber da liegt der Unterschied, und da würde ich auch mitgehen, nicht? Die Volkskirche ist nur das äußere Gerippe, der Bau, aber Pluralität kann man nicht ändern, nicht? Dass da Linke und Rechte sind und alle möglichen verschiedene Gruppen da sind, nicht? Und der eine, der malt sein Schiff da blau, grün, schwarz an, nicht? Aber die wichtigste Frage, habe ich gesagt, muss ja immer sein, nicht wie die Schiff gefärbt ist und angestrichen wird, sondern die Dampffrage, wie kommen wir durch die Widerstände hindurch, die vor uns liegen? Und woher nehmen wir die Kraft? Aber nun meine ich, also nach Ninive gehen, da muss man Vollmacht haben. Vollmacht ist die Macht der Ohnmächtigen, nicht? Und nichts anderes. Vollmacht ist das Geschenkte. Wenn ich die Predigt vorbereitet habe und wenn ich sie durchdacht habe, nicht wahr, dann und durchbetet habe, damit habe ich noch keine Vollmacht. Wenn ich also alle Kommentare untersucht habe, damit habe ich noch keine Vollmacht. Sondern im Gegenteil, das kann genau in das eigene umschlagen, dass ich glaube, die Leute anzupredigen. Für mich ist es immer eine Hilfe, wenn ich habe eigentlich, wenn ich große Versammlungen habe, das weiß niemand so genau wie meine Frau, ich werde eine geheime Angst nie los. Ich erscheine manchmal nach außen hin ziemlich sicher, und weil ich sturer Bock bin, nicht, und boxe mich da auch durch, aber das bin ich gar nicht. Luther, der erschien auch sehr stur und Dings, aber er hat immer wieder in seinen Tischreden gesagt, aus wie viel Angst er zusammengesetzt gewesen ist. Er hat, als er nach Worms kam, innerlich doch gezittert, nicht? Versteht ihr, das tun wir alle, wie es belaubt. Nur, woher nimmt man die Kraft, diese schwache Minute zu überwinden? Und Luther hat sie gefunden im Blickwechsel des Glaubens. Also, wir müssen, wenn wir nach Ninive gehen wollen, Vollmacht haben. Sonst sollen wir lieber zu Hause bleiben. Und diese Vollmacht ist eine geschenkte. Und diese geschenkte Vollmacht, die braucht jeder von uns. Und das sehen wir nun an Jona. Als er nach Ninive ging, da hatte er die Vollmacht, er hatte das eigene verloren. Woran sehen wir das? Er hatte den Auftrag wieder genommen, wisst ihr, daran sehen wir das. Ninive war 3 Tagereisen groß und wie weit ging er rein? Eine Tagereise weit. Wisst ihr, wenn er keine Vollmacht gehabt hätte, wisst ihr, was er gemacht hätte? Er wäre im Stadttor stehen geblieben, damit er immer einen Rücken frei hatte. Und dann konnte er eine Fliege machen, wenn die Rabauken kamen und abhauen, nicht? Nein, wenn ich eine Tagereise weit reingehe, nicht? Dann riskiere ich meinen Kopf und Kragen. Dann bin ich ganz drin. Also Jona ging eine Tagereise weit, er traute Gott jetzt zu, dass er ihn in einer unmöglichen Lage auch erretten konnte. Dass er ihn auch, wie, das wusste er nicht, aber dass es Möglichkeiten gibt für Gott, die unser Denken übersteigen, dass Gott der Handelnde ist und bleibt. Und dass in diesem Vertrauen zu Gott eigentlich das Geheimnis liegt der Frucht. Sonst haben wir keine und sonst finden wir keine. Und es ist ganz gut, ich sage, dass diese Frucht immer nur kommt aus Zittern und Beben. Das war ja so dein Wesen von alten Tagen her, dass du dir hast erlesen, was schwach gebeugt und leer, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst und mit geknickten Reben die Feinde untertratst. Nicht, das gilt für uns alle. Und ich habe eben gesagt, wenn ich manchmal in Angst vor großen Versammlungen stehe, oder jetzt in Helsinki vielleicht wieder, nicht, Menschen, die ich nie gesehen habe, dann bubbert mir manchmal das Herz. Dann, was tue ich dann? Dann fange ich innerlich an zu beten, ich nehme die Brille ab, und nun habe ich im rechten Auge eine Kontaktlinse, das ist mir eine Hilfe. Und mit dem linken kann ich auch nicht allzu scharf sehen, dann sehe ich vor mir nur Kohlköpfe, nicht? Nicht? Versteht ihr? Nicht? Und dann, versteht ihr, dann sehe ich nicht diese giftigen oder kritischen Blicke, mit denen die Menschen mich angucken, was ist das für ein Heini, was will der hier, haben wir noch nie gesehen. Und das spüre ich so, versteht ihr, auf der Klaviatur meiner Seele. Ich spüre ganz genau, wenn ich so einen Haufen habe, was die denken, nicht? Versteht ihr? Die Vorbehalte, die Prämissen, nicht? Und diese Prämissen, wenn das Gedankenkräfte sind, nicht? Ist klar, die ablehnen, dann ist das schon eine Wand. Und wenn diese Gedanken noch tiefer verwurzelt sind, als meinthalben, dass sie dämonische Hintergründe haben, ist das eine Mauer und unter Umständen eine Mauer, durch die ich unmöglich hindurchkomme, nicht? Ich habe einmal hier in der Kirche erlebt, irgendwo in Hannoverland, wie ein Mann jeden Abend vor mir gesessen hat, der nach meiner Meinung in einen spiritistischen Zirkel gehörte und mir nachher gestand, dass er abends hergeführt wurde unter meine Kanzel und die ganze Stunde nur gegen mich geflucht hätte. Fluchen musste. Musste, nicht? Versteht ihr? Und da, das spürte ich und erlebte ich als eine Mauer, die mich direkt erledigte. Dass meine Gedanken immer wie durch ein Blitzfeuerwerk weggingen. Und ich an einem Abend wie gerädert und geprügelt von der Kanzel untergegangen bin. Ich spürte den Widerstand. Eine Wand, durch die ich nicht durchkomme. Und ich wusste nicht, was es war. Nicht, versteht ihr? Und deshalb, vor diesen Wänden steht die Gemeinde Jesu immer. Wir haben eben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen. Und wer nach Ninive geht wie Jona, der geht eben in die Höhle des Löwen. Nicht? Und da muss er dann, da kommt er in eigener Kraft nicht durch. Nicht? Und das muss man wissen. Und das ist dann die Gefahr. Es war ein sterbender Kirchenvorsteher, ein großer Bauer, der mir einmal ein Wort gesagt hat und mir ein Stammbuch geschrieben hat, das mir das hoffentlich halten wird bis zu meinem Tode. Er sagte mir, Herr Pastor, als Sie in die Gemeinde Aalen kamen, da waren wir glücklich, dass wir Sie hatten, denn Sie konnten, Sie waren Landwirt, Sie konnten Plattdeutsch sprechen und Sie waren ein umgänglicher Mann und wir Bauern, wir haben uns alle gefreut. Über Thomasmehl und über die neuesten Zuchtlinien wussten Sie Bescheid, Sie waren Bauer gewesen und Sie konnten mit uns zusammen schnacken, nicht? Man spürte keine Einbildung bei Ihnen und das war gut für uns und das hat er erst gelobt. Und Sie haben auch Sie haben recht getan, dass Sie die Bekehrung geprägt haben. Das haben wir jahrhundertelang nicht gehört. Und dann muss man, aber einen Fehler haben Sie gemacht. Wissen Sie, ich sage, und was war das? Ja, in den ersten Jahren als junger Pastor, da haben Sie, ja, uns, da haben Sie uns bekehren wollen. Da betonte er das Wollen. Und weil Sie das so sehr wollten, da wollten wir nicht. Und Sie haben eins vergessen, das zur Frucht, das wissen Sie als Bauer, Licht, Luft, Wasser, Wärme gehören, aber eins gehört auch dazu. Ja, ich sage, und? Dünger. Und Herr Pastor sagte dann, sterbende Kirchenvorsteher, alles wollten Sie eigentlich in jungen Jahren, nur kein Dünger werden. Ich sage, haargenau richtig. Ich sage, da war ich getroffen. Kein Dünger werden, nicht? Versteht ihr? Zur Frucht gehört Dünger. Du musst die Bereitschaft haben, wenn du vollmächtig verkündigen willst, Dünger zu sein. Du kannst den anderen nicht erreichen in der abholenden Seelsorge, indem du erzählst, was du alles besitzt und hast. Dadurch erwächst du höchst den Neid der Besitzlosen. Sondern was du nicht hast, dass du auch Mangel hast, dass du Bettlerhände hast. Du kommst den anderen am nächsten, wenn du am ärmsten bist. Dann erreichst du ihn irgendwie, denn das, der andere kann sich nicht so belügen, dass er nicht wüsste im Letzten, dass er auch mit falschem Geschirr wesentlich klimpert und gar nicht so viel Echtes daran ist. Nicht? Man muss sich über eins klar sein, lieben Freunde, das schöpferische Wissen in dieser Welt, trotz aller Doktorarbeiten, ist furchtbar gering, nicht? Und ist furchtbar wenig. Die meisten, die in der Wissenschaft auch leben, sind alles Wiederkäuer, nicht? Die kauen immer das nach, was andere 100 Mal schon vorausgekaut haben. Und finden immer das Ei, was der Professor vorher hinter einen Busch gelegt hat. Nicht? Nicht? Versteht ihr, das muss man sich nüchtern sagen, wenn man das überschaut. Nicht? Und deshalb ist hinter Titel und Würden verbirgt sich oft nur eine gewisse Eitelkeit, die man auch durchschauen muss. Nicht? Und da kann man dann sehr nüchtern sein. Betzel, der Kirchenpräsident, wenn der einen Oberkirchenrat, der hat einmal den abgeschossen, den Mut hätte ich wohl nicht gehabt, als der ihn, der war furchtbar eitel und war immer nur penibel bedacht, dass sein Titel sein würde und sein Stuhl da der wichtigste war. Und da gratuliert er ihn zum neuen Jahr, dem Präsidenten Betzel, dem Bischof, und sagt, ich wünsche Ihnen, Herr Präsident, ein gesegnetes neues Jahr. Da guckt Betzel ihn an, behält seine Hand und sagt, und ich wünsche Ihnen den Tod. Der ist völlig fertig, nicht? Und dann sagt Betzel, aber einen Seligen, den haben sie nötig. Nicht? Versteht ihr? Nämlich, dass sie erstmal kaputt gehen. Nicht? Das war Betzel, nicht? Das kann nicht jeder sagen. Nicht? Und von der richtigen Mittel leben. Nicht? Also, diese Vollmacht, ohne Vollmacht können wir nicht predigen. Und ich habe, das war der eine Trick mit meiner Brille, der mir geholfen hat. Und der zweite Trick, dass wenn ich auf eine Kanzel gehe, machen Sie das auch, wenn Sie mal predigen müssen später oder eine Verkündigung haben. Predigen Sie nie den anderen, der in der Kirche sitzt. Hoffentlich verstehen Sie mich jetzt. Denn dann ist das Gewollte zu leicht drin. Dann sagen Sie, ja, wie liegen die Verhältnisse in diesem Dorf? Da ist viel Dämonie und so weiter. Und nun versuchen Sie, da eine Predigt zu machen, die darauf zutrifft und schießen doch vorbei. Wissen Sie, wenn Sie den anderen erreichen wollen, was Sie machen müssen, und ich glaube, darin bin ich der Sache wesentlich näher gekommen. Ich predige nie den anderen, immer nur mir selbst, ist klar. Sondern wenn ich auf die Kanzel gehe, sage ich, was steckt in mir alles, nicht? Versteht ihr? Und wozu wäre ich alles fähig? Und welche Gedanken gehen mir trotz aller Frommheit und trotz aller Bekehrung immer noch durch den Kopf? Wo denke ich immer noch, hinter dem Busch könnte vielleicht was sitzen, in Gedanken, Worten und Werken. Und wenn mir das richtig bewusst wird, wie mangelhaft ich bin, versteht ihr, was alles bei mir möglich ist, dann predigt der Kämmerer den Kämmerer. Nicht? Und die Leute unten wissen gar nicht, dass ich dauernd eine Predigt gegen mich selber halte. Versteht ihr? Gegen das, was in mir alles drin ist. Und dann sagen sie nachher, Mensch, Herr Pastor, das hat mich getroffen, nicht? Das ist ja genauso. Und ich denke, ja, das bin ich ja selber, wenn ihr das bloß wisst. Ich schlage mir selber den Kopf ab, nicht? Versteht ihr? Und da liegt ein Geheimnis. Ihr versteht mich? Wenn du den anderen erreichen willst, erreiche erst dich selber. Nicht? Nur wenn Gott dich trifft, trifft er auch den anderen. Wenn du dich selbst beugst, wenn du dich selber bekehrst, erreichst du den anderen. Nur wenn du dich dauernd bekehrst, wirst du auch andere dauernd bekehren können. Nicht? Anders geht es nicht. Nicht? Wir können nicht drüber verfügen, über die Vollmacht, sondern sie muss immer neu geschenkt sein. Es gibt Leute, die bilden sich ein, und ich habe manchmal Angst, wenn ich so auf einen Brief komme. Ich nehme nur noch bestimmte, in meinem Leben, ich spreche nur von mir, bestimmte Rufe an und frage mich immer, oder manchmal betet auch Fräulein Koch mit mir, soll ich das annehmen oder nicht, weil ich das nicht weiß. Die Zeit ist kurz, in der man steht, nicht? Und da müssen die Stunden werden knapp. Und dann sage ich mir, soll ich das machen oder soll ich das nicht tun? Aber dann habe ich immer Angst, wenn die Leute mir im Brief schreiben, ja, Herr Pastor, wir bereiten alles vor und vor allen Dingen, weil Sie kommen, nicht? Da wird ja wohl dann die Erweckung kommen. Dann kriege ich einen Schrecken. Ist klar? Dann ist die Sache schon halb verloren. Verstehen Sie, die binden sich ja an meinen Namen. Denn es geht doch überhaupt nicht um meinen Namen. Versteht ihr? Der Heilige Geist, merken sich das, will nie einen menschlichen Namen verklären. Und die Evangelisten, nicht? Versteht ihr? Die ihren eigenen Namen als mit Starallüren hochspielen, die verderben das Reich Gottes. Nicht? Denn er muss wachsen, ich muss abnehmen. Der Heilige Geist verklärt nur den Namen Jesu, sonst keinen Namen. Und wenn ein menschlicher Name im Wege steht, nicht? Dann ist es Ude. Und das ist eine Gefahr auch für Klingen. Das Klingen und meine Sorge, die ich genau sehe, nicht? Und meine Frau weiß, dass ich jeden Abend bete, dass das nicht geschieht, dass es kein Kennerwerk sei, wenn die Totenglocken über meinen Grab läuten, nicht? Versteht ihr? Das wäre schlimm. Und als ich im Krankenhaus lag vor Jahren, wir haben einen Bildhauer hier in unserer Bruderschaft, der heute natürlich Heilpraktiker und alle möglichen, sogar ein Sanatorium hat, und der hatte sich irgendwie, ohne dass ich es wusste, hat er meinen Kopf geknetet. Und dann lag ich im Krankenhaus vor 10 Jahren, da kommt Wilhelm Wocker, mein Diakon, und sagt, du, bei mir ist eine große Kiste gekommen, ich habe die aufgemacht, die ist eigentlich für dich bestimmt. Mensch, da bist du drin. Ich sage, ich werde verrückt, ich bin da drin. Ja, dein Kopf, Mensch, du glaubst gar nicht, wie der Bismarck ist da aus. Nicht? Du denkst, Mensch, staunst gar nicht. Nicht, der hat dich nicht nur geknetet, der hat das... Nicht, er hat eine Büste gemacht, mein lieber Scholli. Ich drehe mich da in meinem Krankenbett rum. Ich sage, wat, soll ich es dir morgen mal mitbringen? Ich sage, ich werde verrückt, mich laust der Affe. Nicht, ich sage, pass mal auf, das habe ich noch nicht. Das ist ja das Allerschlimmste. Ja, was soll ich denn machen? Ich sage, die Kiste mit meiner Büste, die kann hier bleiben, meint er. Wir wollen den nicht beleidigen, der es gemacht hat. Die stellst du bei dir auf den Boden und vernagelst sie schön wieder. Nicht? Und 10 Jahre nach meinem Tode, da kann sie in Krillingen mal aufgestellt werden. Und dann kann man sagen, das war einmal der dicke Kämmer. Nicht? Versteht ihr? Nicht? Ihr versteht mich. Aber jetzt würde die nur zum Verhängnis sein. Nicht? Ich muss mich, wenn ich in den Spiegel gucke, immer ärgern über meine blöde Visage. Nicht? Und habe genug davon. Nicht? 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 Versteht ihr? Da will ich nicht noch mehr mich damit rumplagen. Nicht? Versteht ihr? Also es geht nicht um den eigenen Namen, nicht um den Namen Jona. Wenn Gott einen Jona schickt, einen Kämmer, wir sind immer nur Mithelfer. So hat Paulus die Hafenlöwen von Korinth angeredet. Mithelfer, das ist die Bank, die wir hier bauen für die Kirche und Gemeinde Jesu. Nicht am gleichen Netz ziehen. Und das ist unser Adel. Nicht? Und Jona hatte auf höherem Befehl zu reden. Und er ging eine Tagereise weit. Und das ist die Vorausbedingung, er brach hinter sich die Brücken ab. Wenn du nach Ninive gehen willst, musst du die Brücken im eigenen abbrechen. Du darfst nicht nach unten gucken auf dich. Und du kannst nicht mit diplomatischen Mitteln den anderen erreichen, sondern du reichst ihn auf der kürzeste Weg zum anderen. Ist immer der beste. Die langen Umwege sind meistens falsch. Die nimmt man immer, wenn man keine Vollmacht hat. Nicht? Ich kann umso schneller beim anderen ankommen, je gewisser ich Vollmacht habe. Sonst machst du furchtbar lange Umwege und kommst doch nicht zu Potte. Nicht? Direkt reden. Ich habe gestern im Landeskirchenamt gesagt, Was soll ich machen? Hier sitzen sie alle. Nicht das Beste ist, ich lege gleich alle Karten auf den Tisch. Nicht? Fertig? Habe ich gemacht. Alle Karten auf den Tisch. Ganz offen. Bums. Das hatten sie nicht erwartet. Die ganzen Dinge nicht. Versteht ihr warum? Wir haben nichts zu verbergen. Und jetzt kommt ihr dran. Was wollt ihr sagen? Nicht? Bloß keine Hinterhalt bauen. Sondern, was meines Herzens Meinung ist, wird gesagt. So hat es der Herr auch gemacht. Wir wissen, was im Menschen ist. Wir kennen alle Verschlagenheit, Diplomatie. Wir wissen alle Möglichkeiten. Aber wir überwinden sie am leichtesten, wenn wir Vollmacht haben. Und dann ist der andere auch gebannt. Dann kann er im Grunde nichts mehr sagen. Wenn die Pharisäer zu Jesus schickten, schreibt Johannes, und wollten ihn verhaften lassen, dann standen diese Leute da, die Häscher, die Polizei, und dann kamen sie wieder zurück und ließen die Ohren schlackern und sagten, ja, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Dann steht da, ja, wir wollten das schon, aber wir konnten es gar nicht. Der hat uns dauernd abgeschossen. In Gedanken. Nicht? Wir dachten, Junge, wo können wir ihn jetzt kriegen? Wir müssen doch jetzt ihn gleich. Dann hat er das genau wie Gedanken lesen schon vorweg gesagt. Und hat uns einfach erledigt. Nicht? Er hat uns abgeschossen. Das ist das Geheimnis vollmächtiger Verkündigung. Hier im Düsseldorfer Kirchenbuch, da steht eine Eintragung in der Zeit, wo der größte Erweckungsprediger hier stand, hier auf den Sieben Steinhäuser und in Hermannsburg, wo die Menschen 50 Kilometer liefen, um Harms zu hören. Und da waren drei Bauernjungs und die hatten sich verschworen, den Harms mal richtig fertig zu machen, nicht? Wenn er, nicht? Diesen Mann mal abzuschießen, nicht? Und ihn zu erledigen. Und da sind sie die 30 Kilometer nach Hermannsburg marschiert und wollten Störfeuer machen. Und da haben sie draußen gestanden, weil die Kirche so brechend voll war, da konnte keiner mehr reinkommen. Und da haben sie draußen gehört. Und nach 5 Minuten, als Harms gepredigt hat, da waren sie schon abgeschossen. Denn der Herr Jesus kann wie Karl May um die Ecke schießen. Nicht? Versteht ihr? Und da standen sie da draußen. Und da sind sie, steht im Kirchenbuch, 30 Kilometer wieder zurückgegangen, hört recht zu. Ohne ein Wort zu sagen. Die Spucke war ihnen weggeblieben. Nicht? Wie ist das möglich, dass der Harms uns so treffen kann? Ja, das ist nur möglich. Darin lag das Geheimnis Jesu. Dass er immer in die Mitte traf. Dass der andere immer angesprochen war. Dass der andere sofort nicht ausweichen konnte. Dass bei Jesus kein Wort umkam. Und deshalb kam die Wendung. Nicht? Vollmächtige Verkündigung erreicht den anderen, auch durch die Widerstände hindurch. Und hinter den Widerständen liegen die Siege Jesu. Aber wenn ich nun vollmächtig predigen will, ich sage, muss ich eine Tagereise weit nach Ninive gehen. Ich muss also das Risiko eingehen, komme ich um, dann komme ich um. Geht die Sache schief, dann geht sie schief. Wenn Sie dieses Risiko nicht eingehen, werden Sie nicht Sieg haben. Nicht? Ich habe mal hier von einem Schulrat, der war Major gewesen im Krieg, der hat mir berichtet, und ich würde das nun mal übersetzen für jeden Verkündiger. Wenn ihr jungen Theologen euch das vielleicht merken würdet für später, dann wäre das sehr gut. Nicht? Ihr würdet da manches gewinnen. Nicht? Das Wichtige ist für die Predigt und Verkündigung. Nicht? Dann erzählt er mir, wie er einen Partisanen da verfolgt hat. Ich glaube, in der, da wo Tito jetzt ist, in der, wie heißt das, die, in der Tschechoslowakei, in Jugoslawien, nicht? Damals. Da hat er mit seinen Leuten einen Partisanenführer verfolgt und dann hat ihn das unglaublich imponiert. Und dann hatten sie ihn in die Enge getrieben und er war selber, wollte ihn, er hatte sich genau vorgenommen, den will ich kaschen. Den selber kaschen, diesen Burschen, der uns so viel hier angerichtet hat. Und da steht er 50 Meter vor ihm. Und er kann nicht ausweichen. Der wusste ganz genau, ich bin umstellt. Ich bin im Kreis, hier komme ich wieder raus. Was tut der Partisanenführer? Er dreht sich um zu ihm, zieht unterm Rock eine Handgranate hervor und reißt die Zündschnur ab und ruft ihm zu, bitte, jetzt holen Sie mich ab. 3 Minuten, da knallt er in 1000 Stücke auseinander. Bitte, jetzt holen Sie mich ab. Ihr versteht mich. Wir dürfen nicht mit Granaten schießen, wo die Zündschnur nicht abgezogen ist, sondern wir müssen bei uns selber auch die Zündschnur abschießen. Komme ich um, dann komme ich um. Geht die Sache schief mit meiner Predigt, mit meiner Botschaft, gut, dann geht sie schief. Aber dies Vertrauen darf nicht Leichtsinn sein, muss Einfalt sein zum Herrn hin. Vertrauen hin, er kann, wenn er will. Ubi quando visum est Deo, sagt die Augustaner. Wie und wann und wo Gott will, da gibt er Vollmacht. Und diese Tagereise weit, also müssen wir riskieren. Und damit haben wir dann uns selber da hinten gelassen. Und nun kommt die Predigt. Die Predigt ist Gerichtspredigt. In 40 Tagen wird Ninive untergehen. Die Kirche hat eine Gerichtspredigt für diese Welt. Nämlich, diese Welt hat ein Ziel, ein Eschaton, ein letztes, nicht? Das wird heute weithin ausgeklammert von der Kirche. Man hat die eine Wirklichkeit seit Zarnt, da das Sonntagsblatt, darüber haben wir gestern im Landeskirchenamt auch gesprochen, da diese falsche Wellenlänge eingebaut hat, vielleicht war Lilie auch etwas mit Schuld. Das habe ich Lilie nie ganz verzeihen können, dass er den Mut nicht gehabt hat, diesen Laden da umzubauen. Er hätte es können wie kein anderer. Nicht? Ich habe bei Lilie immer gedacht, ihm einmal gesagt, Herr Landsbischof, wenn ich an Sie denke, dann lebe ich in dauernder Angst, dass Sie eines Tages im Weihrauch noch ersticken. Nicht. Und ich sage nicht, und da sagt er mir ja, was soll man machen, wenn man so ein Beduinenscheich ist. Ich sage, unter der Voraussetzung, dass Sie das nicht berechnet sagen für Kemnau, weil Sie genau wissen, sind viel zu klug, als dass Sie nicht wissen, welche Blutgruppe ich habe. Nicht? Aber unter der Voraussetzung, dass Sie das echt gesagt haben, würde ich jetzt sagen, dass bei Ihnen noch nicht alles verdorben ist, Herr Landesbischof. Nicht? Sind harte Worte, aber das war das Schöne, Lilie ließ es sich sagen. Er hat im Landeskirchenamt den anderen Kirchenräten gesagt, der Einzige, der mir alles sagen kann, ist Kemnau. Nicht? Nicht? Denn ich habe es ihm in Liebe gesagt und habe gesagt, meine Reverenz vom Telshut mache ich auch vom Bischof. Nicht? Und die hacken zusammen vor ihnen, also gut, Ehre dem Ehre gebührt. Aber ich sage auch die Wahrheit, den Mut habe ich auch. Nicht? Und kläffe nicht das nach, was andere alle, was andere auch kläffen müssen, nicht? Damit sie nicht in der Gefahr stehen, in einer Kamarilla, die solchen Leuten immer umgibt und durch die sie nur verdorben werden. Wer mir nach dem Munde redet, der hilft dazu, dass ich verderbe. Ist klar? Wenn ich 20 Leute habe, die immer sagen, meine Frau, oh Männer, was hast du schön geprägt, war das herrlich wieder. Ah, das war so schön. Und dann noch irgendwann Koch noch. Und die anderen sagen mir auch, das war Klage. Und dann glaube ich schließlich selber, nicht? Dann kriege ich den Vogel und kriege die Stahlhüter, nicht? Versteht ihr? Die verderben mich, nicht? Versteht ihr, nicht? Aber ich muss ja auf dem Teppich bleiben, nicht? Und die Fehler will ich wissen. Nur, ich möchte sie nicht gern, die Fehler mit Bauchschlagmethode, nicht, vorgesetzt bekommen. So ein bisschen serviert, nicht? Dann ist das gleich ein bisschen anders, nicht? Man kann dem, wie man sagt, wenn zwei dasselbe sagen, ist noch lange nicht dasselbe. Oder meinen sie nicht, nicht? Die ist ein Unterschied, nicht? In der Seelsorge, nicht? Und in der Vollmachtfrage auch. Und da komme ich auf den entscheidenden Punkt. Nicht? Seht, 40 Tage ist Gerichtspredigt. Und doch, wie man es sagt, das ist ein Unterschied. Ist das klar? Nicht? Jona kam selber aus dem Bauch des Fisches her. Jona predigte Gericht, aber ich würde sagen, das Gesetz vom Evangelium her. Er kam von der Gnade her. Er hatte selber an der letzten Ecke die Gnade als die letzte Wirklichkeitsdeutung dieser Welt entdeckt. Dass die Liebe Gottes im Letzten, nicht wahr, das Entscheidende ist. Zorn und Liebe sind freilich eines Lichtes Flamme bei Gott. Aber die Liebe triumphiert. Nicht? Die Liebe ist alles im Letzten. Nicht? Die Liebe bleibt ewiglich. Versteht ihr? Und hier, da lag das Gewicht. Und wenn ich nun Arzt wäre, ich will es mal karikieren, und jemand käme zu mir mit einer Frau mit dicken Geschwür, grün, blau, rot, und ich würde erstmal stur stehen und würde zu der Frau sagen, entschuldigen Sie, verehrte Frau, was haben Sie sich das eigentlich geholt? Können Sie mir das mal erklären? Ja, oh, Herr Doktor, wenn ich das bloß wüsste und so. Ich sage, so. Ja, sieht ja böse aus, Schwester Riese, kommen Sie mal her, gucken Sie sich das mal an. Haben Sie sowas schon gesehen? Nie, Herr Doktor, nee, sowas haben wir noch nie gehabt zum Fall. Ich sage, ach, tja. Ja, die Frau, die guckt ganz ängstlich. Ich sage, was machen wir denn? Ja, Doktor, das müssen Sie wissen. Ich sage, ja, Frau, darf ich mal ein paar Rückfragen haben? Ja, was denn? Ja, liebe Frau, sagen Sie mal, sind Sie verheiratet? Ja. So. Haben Sie Kinder? Ja, wie viel? 4. Aha. Sind Sie in der Lebensversicherung? Mhm. Wie hoch sind Sie da versichert? 180.000. Na ja, dann geht's ja. Nicht, ja. Na ja, das Schwester Luise, setzen Sie sich mal in den Stuhl, nicht? Und liebe Frau, Schwester Luise, machen Sie Narkose fertig. Die Frau müssen wir einschnallen, nicht? Nicht? Machen Sie fertig. Frau, geht's Stuhl da, geht's Stuhl da. Sie werden eingeschnallt, nicht? Gut, die Frau, die setzt sich, der guckt ganz ängstlich, nicht? Setzt sich einschnallen. Schwester Luise, geben Sie mal meinen weißen Kittel her. Und dann die aseptischen Mittel, nicht? Ich muss meine Hände waschen. Und die Gummihandschuhe und die Messerkollektion, nicht? Nicht, ja, nicht? Nun kriege ich einen weißen Kittel, nicht? Die Gummihandschuhe werden geholt, die Frau sitzt da zitternd und bebend, die wird langsam eingeschnallt, nicht? Und ich, sehr feierlich, selbstbewusst, ziehe meinen Kittel an, wasche meine Hände, nicht? Schwester Luise steht da, die macht die Messer fertig, legt sie mir dahin, Schleifstein auch, nicht? Und, nicht, wa? Nicht? Und dann, nicht? Ich ziehe meine Handschuhe an, nicht? Und die Frau sitzt da immer und guckt und erwartet nun die Stunde, die da kommen soll. In dem Augenblick ziehe ich meine Handschuhe an, habe alles aseptisch gemacht. Und nun nehme ich die Messer, schleife und gehe schleifenderweise langsam mit tierischem Ernst auf die Frau los. Nicht? Dann wird die Frau wahrscheinlich ohne Narkose in Narkose fallen. Nicht? Wenn sie schwach beseitigt ist. Oder meinen Sie nicht? Es gibt eine seelsorgliche Methode, die ist so, nicht? Das ist die Bauchschlagmethode. Versteht ihr? Die ist aber im Evangelium nirgends da. Sondern wohl die 40 Tage, wohl Gerichtspredigt, wohl nicht natürliche Eschatologie alles. Dann haben wir das Evangelium verraten. Nicht? Das jüngste Gericht haben wir zu predigen. Der Widersacher läuft mit. Die doppelte Buchführung haben wir zu sagen. Gott und der Teufel. Auch der Feind, der Staatsanwalt, hat die genaue Kontrolle über dein Leben. Und wir müssen alle Rechenschaft geben am jüngsten Gericht. Und wo keine Vergebung ist, sind wir verlorene Leute. Das haben wir klar zu sagen. Da gibt's nichts. Himmel oder Hölle. Mehr haben wir nicht zu sagen. Und dann geht der Untergang. Die Krise. Was? Das ist unsere Begrenzung. Nicht? Und hier liegt die Botschaft der Kirche. Wenn sie das da aussteigt und die natürliche Eschatologie, also Sehnsuchtshoffnung, absolut setzt, wie heute die Gefahr ist. Nicht mehr das Gericht predigt, hat sie verraten. Wenn Moltmann und andere eine Hoffnung da nur predigen, die innerweltlich sich erfüllen soll, im Traum, nicht wahr? Dann verraten wir die Botschaft, dann heben wir das Gericht auf. Aber wie wir es predigen, nicht, ob ich es mit Tränen sage, das ist ein Unterschied. Ich habe einmal einen Jungen hier halten können auf dem Hof, als er seinen Koffer gepackt hatte, dass ich da es mir geschenkt wurde, dass ich den Jungen nahm und sage, Bengel, willst du wirklich weg? Guck mich mal an. Und habe ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben und mir kamen ein paar Tränen. Und der Junge hat mir gesagt, und er ist dann auch, ist heute ein begnadeter Mann, und obwohl er hoffnungslos verfallen war damals, dem Heroin und all diesen Dingen, und seine Gehirnzellen schon in Auflösung waren. Er hat auf dem letzten Jugendtag hier sogar gesprochen. Es geht in Gießen, da sagte er mir, im Augenblick, als er weggehen wollte, das Wort, das mich doch getroffen hat, er sagte mir, Herr Pastor, wenn Sie weinen, kann ich nicht gehen. Nicht? Wenn Sie weinen, kann ich nicht gehen. Nicht? Das sind die Tränen, die halten können. Das ist die Barmherzigkeit, die Jona geprägt hat. Er hat gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, wenn ihr jetzt in euren Kaschemmen und in euren Wirtshäusern da über mich schimpft, wettert oder meinen Verstand überprüft, ob ich nicht von Sinnen bin, dass ich eine solche Botschaft bringe. Ich kann es nicht ändern. Das ist die Botschaft Gottes, nicht Gericht. Ihr lauft Gott, es ist schrecklich in die Hände des lebendigen Gottes fallen. Und deshalb, mehr habe ich euch nicht zu sagen. Aber ich sage es als einer, der selber diesem Gericht verfallen war. Und im Gericht hat die Gnade doch gesiegt. Denn ich stehe vor euch als einer, der die verwirkte Existenz dann als Geschenkte wiederfand, der im Auftrag Gottes widerstehen darf. Flieht gegen Gott zu Gott. Das hat er auch gesagt. Denn er selber war Evangelium in Person. Nicht? Wenn deine Persönlichkeit nicht Evangelium ist, dann ist es deine Botschaft noch lange nicht. Das muss wie zwei kongruente Dreiecke. Das muss zusammenstimmen. Dein Leben, dein Wort und deine Tat. Irgendwie muss das kongruent sein. Nicht? Und das hat man an Jona abgelesen. Und da passierte es bei Jona, dass erst ein Widerstand kommt. Das ist das völlig Normale. Ich wollte in unserer Kirche, da würden mehr Stühle kaputtgeschlagen. Da würde mehr Rumor gemacht. Nicht? Versteht ihr? Da wäre mehr Rabatz. Das ist doch diese stinkige Langeweile über die paar Leute, die manchmal zur Kirche noch hingehen und die Kirchenbänke durchscheuern. Nicht, versteht ihr? Die ist doch wirklich unerhört, oder meint ihr nicht? Das Evangelium hat ja nichts Aufregendes mehr. Nicht da, wo man sich aufregt, da hat die Sache geschnappt. Wo Paulus eigentlich gewesen ist, wenn er die Botschaft verkündige, oder stimmt das nicht? Da war immer Rabatz. Nicht? Da ging es immer hoch her. Nicht? Da die einen sagen, was, der will uns nicht, dieser Lotterbube, was ist mit dem los? Und da wurde sofort, und das hat was für sich. Wo Aufregung ist, da ist die Langeweile weg. Nicht? Und da hakt es ein. Und deshalb sollten wir die Botschaft wirklich in der Krisis verkündigen, in der sie liegt. Gericht und Gnade in diesem Pendelschlag. Gesetz, Evangelium. Aber ich würde meinen, das Gesetz mehr vom Evangelium her. Nicht? Vom selber erfahrenen Evangelium her. Wer selber als ein Begnadeter vor den anderen steht, die noch nicht die Gnade angenommen, der ist nicht so sehr in der Gefahr, sie als Gerichtsvollzieher anzusprechen. Sondern der hat immer noch die Barmherzigkeit. Der lässt immer das Loch offen zum Kreuz. Der weiß, dass der Mensch sich nur verändern kann, wenn er unterm Kreuz die Gnade, die über alles ist, mit Bettlerhänden annimmt und immer wieder neu empfängt. Nicht? Und so hat es wohl Jona gemacht. Und er hat gesagt, 30 Tage, 20 Tage, 10 Tage, 5 Tage. Und nun die Sturheit, nicht? Die war gerade das, was da aufregend war. Dass Jona sich nicht imponieren ließ, er blieb genau in der Tagerechnung. Er sagte, die Uhr läuft ab, die Welt wird ausgeplündert, die Welt geht zu Ende. Es gibt heute keinen Physiker mehr, keinen in der ganzen Welt. Das habe ich an mir führende Physiker bestätigt, die nicht wissen, dass in einigen Jahrzehnten diese Welt am Ende ist und die Welt untergeht. Dazu braucht man kein Evangelist sein und kein Pastor. Nicht, dass sie ein Ende hat. Die Frage ist nur, wie sehen wir dieses Ende? Was haben wir der Welt als Hoffnung zu bieten in diesem Ende? Wie stehen wir auf Deck? Was ist unser Zeugnis im untergehenden Schiff? Unsere Gewissheit. Womit können wir den anderen die Kraft geben, dass er dann ruhig bleibt? Ich bin eigentlich, wenn ich hinter der Front war, ich bin nie meinen Kameraden und bin nie den Menschen so nah gewesen, wie in der Zeit, wo ich als einfacher Soldat nur, wenn ihr da in meinem Arbeitszimmer seht, bei den Schafen und Schweinen war, nicht? Und dann nun bestimmt nicht mit Titel und Würden da, sondern ganz einfach mit ihnen im Dreck lag, nicht? Und mit den Kameraden. Da bin ich ihnen am nächsten gewesen. Aber ich habe eine Beobachtung gemacht, dass auch der natürliche Mensch, genau wie die im Schiff, da die anderen, der Mensch ohne Gott, eine merkwürdige Ahndung haben. Nämlich, wenn in der Etappe, da kam es manchmal vor, dass da gefragt wurde, wo ist das nächste Haus, wo man mal mit irgendeinem französischen Weib da etwas erleben kann. Das, um die Ecke hörte ich das. Da kamen so Hurereien, Saufereien vor und solche Dinge. Das war wohl so, nicht? Aber ich habe dann, aber wenn die Front kam, und wir wussten, der Angriff kommt, und wir wussten, morgen früh werden einige von uns nicht mehr leben, die werden irgendwo bleiben. Wisst ihr, dann war der Bunker gefragt, wo Heinrich Kemmler war. Dann haben sie sich gedrängt, die Kameraden. Nicht? Und wenn ich dann Abendmahl hielt, Menschenskind, was habe ich gestaunt, auch die Gottlosen kamen. Nicht? Versteht ihr? Und sie suchten eine Sicherung. Nicht? Denn sie merkten, es kann das Ende kommen. Und ich vergesse nicht, wenn über uns die amerikanischen Flieger surrten und wir dann da, die hatten ja die Radargeräte, erwarteten gleich, kommt so eine Mine runtergesaust. Wenn dann im Dunkel des Bunkers ich sagte, wir wollen die Hände falten und beten, wie wurde da gebetet? Im Ende wurde gebetet. Wie wurde da, wusste jeder, unausweichlich, stecken wir jetzt an der Grenze, nicht? Und da wurde man gefragt. Die Kirche und Gemeinde Jesu wird morgen wieder gefragt, aber nicht die Botschaft, ihr lieben jungen Freunde, nicht? Und das müssen wir der Kirche tun, nicht? Und den Dienst tun. Nicht die werden gefragt, die alles auflösen im Gotteswort, sondern die werden morgen im untergehenden Schiff
die entscheidenden sein, die die Botschaft in Vollmacht haben und ruhig bleiben im sinkenden Schiff, weil sie den Herrn haben. Nicht? Und versteht ihr, darauf kommt's an. Und deshalb wollen wir hier eine Theologie entwickeln und wollen junge Theologen hier gern zu der Wirklichkeit bringen, wenn Gott es schenkt, wo diese Mitte, diese Dos Moi Pusto, diesen Standpunkt, wo man ewig stehen bleibt, wo man das unter Kreuz und in der Auferstehung Christi weiß und hat. Also, ich würde meinen, und da wurde es mulmig, und da kam die Botschaft bis an den König. Auch die höchsten Stellen, die werden erreicht von der Botschaft. Im Grunde sind die Steuerleute der Welt, habe ich gestern schon gesagt, sind die Persönlichkeiten, die im Glauben eingewurzelt sind. Nicht, das sind auch die Welt und auch die Politik hat ein feines Gemerk, ob wir noch etwas zu sagen haben. Ich beobachte immer wieder, wenn ich mal mit Ministern zusammenkomme, wie die ein Gemerk haben, ob man was zu sagen hat. Und sie kommen ja auch zu mir heute, nicht? Und manchmal. Die kommen nicht zu denen, die alles auflösen. Denn da wissen sie, das ist eine Vereinfachung, die stimmt ja nicht, weil sie ein Gewissen haben. Weil sie wissen, wie viel sie selber mogeln. Weil sie selber ihre Vergangenheit ja mitschleppen bis zur Verzweiflung. Weil sie selber ja aus dauernder Angst leben. Nicht? Und da sucht man, weiß man ganz genau, wo ist die Botschaft echt? Wo ist sie überzeugend? Wer kann mich echt ansprechen? Nicht? Und deshalb ist die Stunde, die wir heute haben, eine Stunde, wo die nicht nach Pfarrern ruft und Predigern und klugen, geistreichen Theologen und Philosophen, nicht, sondern die nach Seelsorge ruft. Was uns fehlt, sind vollmächtige Seelsorger. Daran geht alles kaputt. Nicht? Die abholen zur Mitte hin. Und bis zum Königsthron dringt die Botschaft. Paulus kriegt er einmal die Botschaft und die Verheißung, dass er ja vor Königen auch, und das hat er ja wohl auch getan, die Botschaft vom gekreuzigten und Auferstandenen bringen sollte. Ich bin einmal in Süddeutschland, habe ich etwas Merkwürdiges erlebt, da kam die Frau eines Oberbürgermeisters zum Glauben. Ich will nicht sagen, wo es war. Und sie war bei mir gewesen und am anderen Morgen wurde ich aufs Rathaus gerufen. Ich wusste nicht, was ist da los. Ich ging hin und da war ich erstaunt. Vor der Tür hing ein Schild, heute geschlossen. Der Oberbürgermeister holte mich ab, sowas hatte ich noch nie erlebt, und sagte, Herr Pfarrer, entschuldigen Sie, dass ich Sie rufen lasse. Ich denke, habe ich etwas, ist etwas nicht in Ordnung bei mir, ist etwas besonders? Herr Pfarrer, darf ich Sie bitten? Er bat mich in ein kleines Zimmer und der Mann sagt mir Folgendes. Meine Frau ist ja bei Ihnen zum lebendigen Glauben gekommen. Nicht? Sie hat das erfahren, was wohl das Größte ist. Ich kenne meine Frau nicht wieder. Nicht? Und wir haben heute Nacht gebetet und da ist mir klar geworden, welch eine Verantwortung ich habe. Und ich bin heute Nacht auch zum Glauben gekommen und habe Christus angenommen. Nun habe ich einen Wunsch. Ich habe den Rat zusammengerufen. Nicht? Genauso passiert. Und ich bin nie so platt gewesen, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Ich habe den Rat zusammengerufen. Und die Frage, die uns bewegt, ist, genau wie in Philippi, was muss ich tun, dass ich selig werde? Wollen Sie uns heute Morgen in einer Stunde den ganzen Rat das mal klar machen? Nicht? Menschenskind, ich war fertig. Nicht? Ich sah die da alle sitzen in ihren Stühlen. Ich denke, das ist mir doch noch nie passiert. Da sitzen sie alle. Nicht? Und bitte, jetzt mit einmal ist eine Tür auf. Nicht? Wer sagt denn, dass Gott nicht kann? Wer sagt denn, dass Gott die einfache Predigt nicht zur Heilspredigt machen kann? Warum vertrauen wir ihm eigentlich nicht, dass er Herzen aufschließt? Nicht? Und es war für mich beweglich. Ich war etwa 20 Kilometer, ja 20 waren das wohl, da in irgendeinem Ort zur Evangelisation. Und da 5 Minuten bevor ich in die Kirche gehe, kommt der Oberbürgermeister angefahren mit ein paar Autos, steigen einige Ratsherren auf. Ich sage, meine Güte. Mich lauscht der Affe, Sie hier, das ist ja wunderbar, jetzt habe ich ja Verstärkung. Da sagt er mir, ja wissen Sie, wir haben überlegt, wir wussten, das ist der erste Abend. Und Herr Pfarrer, wir haben gedacht, wir hatten an sich eine Ratssitzung, wir wollen die doch verlegen. Ist besser, wenn wir heute Abend hier bei Ihnen sitzen, nicht? Mensch, wie habe ich mich gefreut. Was meint ihr, wie fröhlich ich auf die Kanzel gegangen bin und wie ich gezwitschert habe? Vielleicht nicht wie eine Nachtigall, wie ein Spatz,
Aber echt war's, nicht? Versteht ihr? Und Gott beglaubigt immer das Echte. Ist Ihnen klar? Nicht? Und so hat's Jona gemacht. Wie ihm der Schnabel gewachsen war, so hat er gepredigt. Wir brauchen nichts Besonderes bringen, nicht? Das hat gar keinen Zweck. Wir brauchen nicht den Menschen das Garnier zu geben. Nicht? Für mich immer, wisst ihr, heute Morgen, ich habe Schwarzbrot gegessen und ich kann verstehen, wir wollen ja jetzt versuchen, dass wir noch einen dritten Bäcker kriegen, dass ihr mehr Schwarzbrot kriegt. Dafür habe ich Verständnis. Wisst ihr warum? Weil ich selber mich immer ärgere, wenn ich eingeladen wäre und diese Kuchen und Torten und diese ganzen Dinge. Nicht, versteht ihr mich? Dann geht es mir schon hoch. Ich esse es zwar, meine Frau weiß, jetzt muss er sich wieder zwingen. Versteht ihr? Versteht ihr? Weil ich es nicht mache, dieses süße Zeug. Wenn mir einer Freude machen will und ich bin irgendwo und fragt, was willst du gern essen, Kämmer, dann sage ich Schwarzbrot, zwei Spiegeleier und möglichst Schinken. Nicht? Verstehst du? Nicht? Das ist für mich richtig Graubrot. Nicht? Das haut hin. Das macht einen alten Mann wieder jung. Nicht? Und, versteht ihr? Das ist klar. Nicht? Und versteht ihr, so ist es auch mit der richtigen Kost. Die richtige Kost bieten, die verändert, die erneuert. Kirche, gib echtes Brot. Und dann, ja, da passiert das Wunder. Der König wird gepackt. Der König kommt zum Glauben. Das können nicht Menschen bewirken. Das kann der Herr bewirken. Das ist das Ungeheuerliche. Er ruft, wen er will. Aber durch Menschen, nicht? Der Glaube kommt durch die Predigt. Die Predigt durch das Wort Gottes, das verändert, sagt Paulus. Im Wort Gottes liegt die Keimkraft, liegt das, was umgestalten kann, nicht in deinem Wort, sondern im Gotteswort verborgen. Und das Gotteswort letztlich, Augustana 5, Verbum Dei hoc est filius Dei. Das Wort Gottes ist Gottes Sohn selber. Predige Christus und du veränderst die Welt. Und John Knox hat gesagt, der Reformator von Schottland, gebt mir 5 Leute, die Christus völlig haben. Da will ich ganz Schottland auf den Kopf stellen. Nicht? Das ist wahr. Wenn man vollmächtige Leute hat, dann kann man das machen. Aber die nicht, die das eigene verloren haben. Und nun kommt ein Landesbuß und Betag in Ninive. Mein lieber Scholli, alles geht in Schwarz, Säcke, Asche, selbst das Vieh. Nicht? Luther hat gesagt, wenn der Bauer sich bekehrt, dann merkt das auch der Ochse im Stall. Er kriegt besser Futter und nicht mehr so viel Schläge. Nicht? Das war Luther. Nicht? Und das stimmt. Auch die Tierwelt ist mit eingezogen. Nicht? Auch die Katze und auch die Natur merkt das. Franz von Assisi, nicht, konnte auch die Natur rufen. Römer 8. Nicht? Auch die Natur und die Kreatur frei werden wird am kommenden Tage. Zur Freiheit der Kinder Gottes. Sie wartet unter Sehnsucht, liegt in Geburtswehen auf den einen Tag auf das Ziel aller Dinge. Nicht? Und so läuft die Uhr Gottes ab. Nicht? Und ich habe mich oft gewundert, meine Frau hat es mir zeitweise nicht glauben machen. Er muss irgendwie erschossen sein inzwischen von einem Jäger. Ich hatte hier einen Auerhahn, der vor Jahren mit dem ich mich angefreundet habe, vor meinem Schwimmbad. Irgendwie, was das für ein Instinkt war, genau wie auf meinem Geburtstag, diese Bachstelze, die kommt immer wieder, aber sie hat sich nicht wieder bei mir auf die Brust gesetzt, nicht? Aber am Geburtstagmorgen hat sie hier gesessen und gezwitschert, ich habe sie gestreichelt, ich war völlig platt, nicht? Ich denke, sowas, das ist der erste Gruß, nicht? Ich habe ihn als vom lieben Gott genommen und dann ist sie weggeflogen. Aber dieser Auerhahn, wenn ich zum Schwimmbad ging, dann wusste der ganz genau, ist der Kämmerer. Und dann habe ich mit ihm geredet. Und er stand da, er kam immer näher und kam immer näher und habe mit ihm geredet. Dann habe ich ihm ein bisschen Brot mitgenommen und alles Mögliche. Da hing und dann kam er immer wieder. Und da hat er bald raus, wann ich ungefähr zum Schwimmbad ging. Dann kam er um die Ecke angeflogen, saß hinterm Schwimmbad, guckte aber ganz genau, ob da einer in der Ecke war, der auch noch da war. Dann ging er nicht hin. Er wollte nur einen dicken Kämmer, nicht? Und mit einmal stand er da vor mir. Ich sah, Hans, wie mich das freut. Mensch, Hans, ich freue mich mehr, dass du da bist, als wenn 10 Bischöfe mit Kreuzen da stehen. Nicht? Ist ja erstaunlich, nicht, dass du diesen Instinkt hast. Und dann klackerte er mit den Ohren, wackelte mit dem Kopf und ich habe mit ihm geredet. Und nun könnt ihr meine Frau fragen, ob das wahr ist, nicht, was ich jetzt sage. Und dann war ich 14 Tage mal weg, er muss irgendwie erschossen sein. Denn an einem Tag ist er nicht wiedergekommen.
Ich kann es mir nicht anders denken. Nicht? Und irgendein Jäger, wie das ist, die Grausamkeit, die da auch herrscht. Nicht? Und dann kam er, war ich wiedergekommen. Meine Frau hat ein paar Mal versucht und sagte mir, ich will doch gucken um die Ecke, ob das wohl stimmt. Ich glaube dir alles, aber was du da erzählst, eben wieder, ist ja Roman. Ich sage, ja, dann hat sie geguckt, dann kam er nicht. Und nun war ich in der Klemme. Ich sage, ja, glaubst du mir das nicht? Und dann waren wir 14 Tage weg und da hatte er offenbar Sehnsucht nach dem Kenner und Dings. Und da fuhr ich mit meinem Wagen, meine Frau fuhr, genau da, wo ich wohne, da im Wald, nicht, durch die Pforte. Und mit einem Mal, als meine Frau da langsam rausfährt, kommt Hans angeflogen, setzt sich da von Wagen, ich mache die Tür auf, ich sage, Hans, 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 dass du da bist. Hans, du glaubst ja gar nicht, wie ich mich freue, was das für eine schöne, meine Frau, da sind fast die Tränen gekommen. Und dann hat er mit dem Flügel geschlackert und genickt und dann flog er weg. Ja, nun sag mir einer, der weiß nicht, wer Kemner ist. Nicht? Brauche keine Ahnung. Versteht ihr? Nicht. Also nach meiner Meinung ist das so. Nicht. Und nun wollte ich sagen, ja, sie bekehrten sich. Und nun kommt das zum Schluss, dass Gott das gereut. Kann Gott etwas gereuen? Ja, das kann Gott gereuen. Auch durch die Buße hindurch. Auch wenn er dich kaputt schlägt, auch wenn er dich auf die Sünderbank setzt, dann tut er das nur, um dir das weiße Kleid der Existenz ohne Vergangenheit, wie Kierkegaard sagt, zu schenken. Deine Lumpen dir abzunehmen, die du da ablegen kannst. Er will die Gnade ist, und hier liegt die Gefahr. Unerschöpflich, hat Betzel gesagt, ein Wort, das man sich merken muss. Unerschöpflich ist die Gnade in der Vergebungskraft. Nur sie hat ihre Sekunde. Und was man in der Sekunde ausgeschlagen, im Anruf Gottes, bringt keine Ewigkeit zurück. Da liegt die Gefahr. Wenn Gott dich ruft bei Namen, Ninive ruft, dann ist das unbedingter Ernst. Wenn er uns ruft im Kreuz seines Sohnes, dann sagt Gott, es steht alles auf dem Spiel für dich, Kemner. Himmel und Hölle, nicht? Zum Letzten gerufen in seinem Sohn Ninive. Das müssen wir dieser Welt sagen. Nun seid ihr in der Wahlentscheidung. Macht, was ihr wollt. Ninive bekehrte sich. Und Gott will nur die Gnade. Er will uns nur zu seinen Kindern machen. Er kann es aber nur nicht, wenn wir in unseren Lumpen kommen, nicht wie der verlorene Sohn, wenn er aus dem Schweinestall kam, da roch er bestimmt nicht nach Eau de Cologne, nicht, sondern da muss er uns wohl ein neues Kleid geben. Nicht? Da muss wohl ein anderer Anzug kommen. Da muss wohl ein neuer Anfang kommen und ein Ring an den Händen und Schuhe an den Füßen. Nicht? Und da war große Freude und nun, da war das Singen in Ninive bei der Bekehrung, mir ist Erbarmung widerfahren und wenn Gottes Winde wehen vom Thron der Herrlichkeit, da fängt die Freude an. Bekehrung, Buße ist Weg zur Freude. Erweckung ist ansteckende Freude, weiter nichts. Vorher hat man nur Vergnügen. Mit Christus fängt die Freude an und nicht die Freude an uns oder um uns, sondern seine Freude wird über uns kommen, sagt Jesus, damit unsere Freude vollkommen sei. Neulich rief mich eine Frau an, entschuldigen Sie, dass ich das noch sage, und es ist ja die vorletzte Vorlesung, die ich halte, aber das will ich noch sagen, weil es mir gerade einfällt. Da rief mich eine Frau aus Zürich an, da im Bett, ich habe am Bett ein Telefon, und da hat sie mir gesagt, Herr Pfarrer, wissen Sie, vor 5 Jahren haben Sie mich zu Jesus gebracht und dann bin ich wieder reingekommen und nun fing sie an und sie redete und redete und redete. Nun bin ich immer Gott dankbar, dass ich eine Frau habe, die nicht immer redet. Das ist nämlich das Schlimmste, was man haben kann. Nicht? Es ist genug, dass wir reden müssen. Nicht? Wenn man aber eine Frau hat, die auch immer redet, Mensch, das ist eine Rederei. Nicht? Nicht? Und man muss schweigen können. Und dann wollte ich sagen, dann redete sie und ich dachte schließlich, Zürich, hier ist Kredigen. Meine Güte, wer kann das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Nicht? Aber ich habe sie reden lassen aus Höflichkeit. Aber endlich war es still. Und da habe ich gesagt, ich glaube, ich habe kapiert, verehrte Frau, was Sie meinen. Sie glauben, ich habe Sie zu Jesus gebracht. Darüber bin ich glücklich. Aber nicht Kemner ist wichtig, sondern die Bindung an Jesus ist wichtig. Glauben Sie nie an Kemner, glauben Sie an den Herrn. Und nun sind Sie wieder in bestimmte Dinge hineingekommen. Und nun muss ich Ihnen etwas sagen. Sehen Sie. Als Paulus schrieb, ihr seid teuer erkauft, da hatte er einen Sklavenmarkt vor sich. Und ein Sklave, der wurde gehandelt damals. Und mit denen konnte man machen, was man will. Der hatte nach römischem Recht überhaupt kein Recht. Ich kann einen Sklaven totschlagen, wenn ich wollte. Kein Mensch hätte mich verurteilt im römischen Recht. Aber sehen Sie, Paulus hat also gesagt, teuer erkauft, wie ein Sklave hat mich der liebe Gott vom Sklavenmarkt dieser Welt gekauft. Mit Wanzen und Läusen, mit Dreck und Speck, mit Haut und Haaren. Und wenn Sie nun, verehrte Frauen, einen Hund gekauft haben, nicht? Wem gehört dann der Hund? Ja, der gehört mir. Ich sage, aha. Nun bringen Sie den Hund nach Haus und binden ihn an. Mit einmal reißt er sich los und haut wieder ab. Wem gehört der Hund dann? Sie sagt am Telefon. Ich sage, ja, Herr Pfarrer. Ja, Herr Pfarrer. Ich sage, ja, ich will wissen, wem der Hund gehört, wenn er weggelaufen ist. Ja, eigentlich gehört er doch mir. Ich sage, natürlich. Sie haben bezahlt und Sie haben Anspruch drauf. Nicht? Ja, und nun kommt noch etwas Schlimmeres. Und damit bin ich endlich in Ihrer Sache. Sehen Sie, nun haben Sie den Hund wieder. Er war weggelaufen. Nun legt er sich auf Ihren schönen Divan und mit einmal fängt er verdächtig an zu kratzen. Und mit einmal, Sie wollen es nicht glauben, Sie gucken genau hin, das Biest hat Läuse. Oh, dieser Schrecken. In Ihrem schönen Hause ein Tier mit Läusen. Nicht? Meine Güte, was nun? Nun kommt eine juristische Frage, die Sie mir jetzt beantworten müssen. Ja, was denn? Ich möchte von Ihnen wissen, wem gehören die Läuse beim Hund, juristisch gesehen, nicht? Herr Pfarrer, was meinen Sie? Ich sage, die Läuse. Ja, wie? Was? Ja, wir sind bei der Lausefrage, nicht? Und die wollen wir zu Ende stehen. Nämlich die Frage ist, wem gehören die Läuse bei Ihrem Hund, den Sie gekauft haben? Das ist doch eine Frage, die juristisch interessant ist. Die muss vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe vielleicht entschieden werden, nicht? Wem gehören die Läuse, nicht? Das sind die interessanten Fragen in der Justiz. Die Läuse, die Läuse, die Läuse. Ja, ja, Herr Pfarrer, ja. Ja, wenn ich den Hund gekauft habe, ja. Was dann? Ja, dann habe ich doch eigentlich die Läuse mitgekauft. Ich sage, endlich die Götterdämmerung. Sehen Sie, liebe Frau, habe ich gesagt, wenn ich könnte mich keine Minute in meinem Leben freuen. Ich hätte für die letzte Stunde laufend Angst, wenn ich nicht wüsste, dass der Herr Jesus mich gekauft hätte mit den Sünden, die ich getan, die ich heute tue und die ich noch tun werde, nicht? Weil ich Sünder bin nach meinem alten Adam. Und immer in Gefahr stehe, wenn ich nicht wüsste, dass die alles einkalkuliert sind in die Gottverlassenheit Jesu und alle überwunden sind und unser Glaube Sieg ist. Und sehen Sie, weil ich das glauben kann, dass seine Freude, so hat der Herr gesagt, über uns kommen muss, als er zum Kreuz ging, damit unsere Freude, sonst könnten wir uns überhaupt nicht freuen, vollkommen sei. Deshalb bin ich so glücklich und zwitscher mal nicht. Und deshalb, was Sie jetzt, es ist teuer genug geworden, verehrte Frau, rate ich Ihnen eins, Schluss jetzt, Hörer auflegen, gehen Sie auf die Knie, danken Sie Gott, lesen Sie Jesaja 7, das Loblied der Erlösten und freuen sich, dass Sie erlöst sind und danken dem Herrn. Wer Dank opfert, der preiset mich, das ist der Weg, dass ich zeige das Heil Gottes. Trauen Sie Gott das zu, er hat Sie mit allem erlöst, mit Wanzen, Läusen, Dreck, Speck im Kreuz Christi. Das war die Freude in Ninive. Amen. Fertig.